Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Mit Miriam C. Von der Bühne zum Buch, zumindest für eine Weile, wechselt Rebecca Kricheldorf. Die Dramatikerin hat ihren ersten Roman vorgelegt über das vergnügungssüchtige Berlin der 90er Jahre. Auch Regisseur Milo Rau schreibt, oder genauer gesprochen schrieb, seit 7 Jahren Kolumnen. Nun liegen sie in einer buchgebundenen Auswahl vor. Und der US-amerikanische Schriftsteller Stephen King wiederum ist ein literarisches Schauspiel für sich. Längst wird der 1947 in Portland, Maine geborene Vielschreiber Stephen King nicht mehr als Trivialschriftsteller abgetan. Seine Romane und Erzählungsbände, fast 100 sind es mittlerweile, gelten nicht mehr nur als Genregeschichten aus der Horrorabteilung. Vielmehr hat seit einigen Jahren auch die Kritik erkannt, dass King, wie nur wenige AutorInnen, über 6 Jahrzehnte hinweg US-amerikanische Wirklichkeit abbildet. Nun gibt's einen neuen, mit 300 Seiten verhältnismäßig schmalen Roman von Stephen King mit dem Titel Später. Christoph Schröder mit den Einzelheiten.
Jamie Conklin, der Ich-Erzähler von Stephen Kings neuem Roman, ist 6 Jahre alt, als er zum ersten Mal bemerkt, dass er über außergewöhnliche Fähigkeiten verfügt. Gemeinsam mit seiner Mutter, einer erfolgreichen New Yorker Literaturagentin, kommt er im Central Park an einer Unfallstelle vorbei. Offenbar ist ein Fahrradfahrer gestürzt, Passanten haben sein Gesicht mit einer Jacke bedeckt. Als Jamie sich umschaut, erblickt er allerdings etwas, was offensichtlich keiner der Umstehenden außer ihm zu bemerken scheint.
Neben ihm stand derselbe Mann mit denselben Fahrradshorts und derselben Knieschiene. Er hatte weiße Haare mit Blut darin. Das Gesicht war in der Mitte eingedrückt, weil er wohl auf der Bordsteinkante aufgeprallt war.
Jamie Conklin kann Tote sehen. Der Rückkehrer aus dem Totenreich ist im riesigen Universum Stephen Kings ein ebenso klassisches Motiv wie das des Mediums, das eine Brücke in die Realität schlägt. Jamie, das ist die Grundidee des neuen Romans, ist nicht nur in der Lage, mit den Toten zu sprechen, darüber hinaus müssen sie ihm auch auf die Fragen, die er ihnen stellt, wahrheitsgemäß antworten. Diese Fähigkeit, von deren tatsächlicher Existenz Jamie auch seine ihn über alles liebende Mutter überzeugen kann, hat zu Beginn noch nichts Bedrohliches. Erzählt werden die Ereignisse allerdings rückblickend vom mittlerweile 22-jährigen Jamie, der immer wieder betont, dass es sich um eine Horrorstory handelt. Das bezieht sich auch darauf, dass Jamies anfangs glückliche, wenn auch vaterlose Kindheit Stück für Stück zerbröckelt. Die Mutter hat sich in der Immobilienkrise von 2008 verspekuliert und gerät finanziell ins Schleudern. Zudem ist ihre neue Lebenspartnerin, eine Polizistin, aufgrund krummer Geschäfte ins Visier der Kollegen geraten. Beide nutzen Jamies Fähigkeiten aus, um sich aus dem Sumpf zu ziehen. Dabei macht Jamie Bekanntschaft mit einem Toten, einem Serienattentäter, der nicht wie alle anderen zuvor nach kurzer Zeit verschwindet, sondern ihn stattdessen verfolgt. Es ist ein ehemaliger Nachbar, ein emeritierter Professor für Literatur, der Jamie daraufhin mit dem sogenannten Ritual von Schüt bekannt macht.
Der Zweck bestehe darin, ein Gefühl des vollkommenen Nichts und den dadurch entstehenden Zustand von Gelassenheit und spiritueller Klarheit zu erreichen. Als nützlich gelte es zudem dafür, Dämonen zu bekämpfen, sowohl jene im eigenen Geist wie auch den übernatürlichen Typus, der uns von außen her bedränge.
Dieses Ritual von Schüt nimmt bereits in Stephen Kings wohl berühmtesten Roman Es eine zentrale Rolle ein. Es beschreibt, wie ein Monster und sein Gegner sich in einem finalen Kampf gegenseitig auf die Zunge beißen und dabei in die Augen blicken. Man kann diese Wiederaufnahme einer Idee als eine Hommage Kings an sich selbst betrachten. Oder aber auch als einen Beleg dafür, dass Später im Vergleich zu anderen Werken Kings nicht eben vor neuen Einfällen strotzt. King kann routiniert Plots bauen, Spannung erzeugen und arbeitet, in diesem Fall geradezu exzessiv, mit Cliffhangern. Andererseits ist das Terrain, auf dem er seine Stärken ausspielt, eher der sorgfältig aufgebaute Mikrokosmos einer Kleinstadt als die Metropole New York. Später entwickelt sich auf für King-Verhältnisse knappen Raum von 300 Seiten zu einer streckenweise spannenden, aber auch recht überraschungsarmen Kriminalstory mit übersinnlich aufgeladenem Showdown. Das eigentliche Thema ist, wie so oft bei King, der von den gesellschaftlichen Umständen erzeugte Horror, der sich in seinen unberechenbaren Ausprägungen auf ein bis dahin unschuldiges Dasein legt. Auch das ist nicht neu. Stephen King wird mit Sicherheit wieder gewichtigere Romane schreiben. Später.
Christoph Schröder über Stephen King später, aus dem Englischen übersetzt von Bernhard Kleinschmidt und erschienen im Heine Verlag. Milo Rau ist weltbekannter Regisseur und Filmemacher, darüber hinaus aber auch Autor. 2015 erschien seine Essaysammlung Altyssers Hände und seit 2014 schrieb Milo Rau Kolumnen für die in der Schweiz erscheinende Tag-Sonntagszeitung. Nach 7 Jahren ist Schluss, hieß es dort nun am 21. Februar dieses Jahres. Bitte, man glaube mir. Tatsächlich sind seither keine Kolumnen von Milo Rau mehr erschienen, aber nachzulesen ist eine Auswahl von ihnen. Nachzulesen sind 99 Texte über Kunst und Gesellschaft, ab sofort in dem Band grundsätzlich unvorbereitet. Fürs Theater beschreibt Rau darin eine grundsätzliche Unvorbereitetheit als erstrebenswerten Zustand. Denn Theater heißt, dass alles im Augenblick geschieht, schreibt er gleichsam zum ersten Mal. Ich habe vor dieser Sendung mit Milo Rau gesprochen und ihn als erstes gefragt, ob Literatur und seine Kolumnen überhaupt so nah am Augenblick sein können wie das Theater.
Ja, das versuche ich schon. Also die Kolumnen, die gehen ja über 7 Jahre, die sprechen eigentlich immer aus dem Moment heraus, wo ich gerade bin. Also im Kongo einen Film machen oder ein Stück mit Kindern in Belgien oder irgendwas aus dem Familienalltag. Und natürlich versucht man, und das ist auch im Theater so, man versucht natürlich unvorbereitet zu sein, wirklich zu reagieren auf das, was geschieht, aber natürlich auch etwas darüber zu sagen, was über diesen Moment herausgeht, was auch verständlich ist. Ist ja auch immer sehr kurz, diese Kolumnen sind nur ein paar Seiten. Was auch verständlich ist, wenn man die Situation nicht kennt, also wenn man da gar nicht dabei ist.
Was macht denn ein Erlebnis oder einen Gedanken bemerkenswert genug, um aus ihm dann eine Kolumne zu machen?
Ja, das merkt man eigentlich immer im Moment des Schreibens, aber oft ist es auch so, dass man in den Wochen, wo man natürlich immer diesen Gedanken, dass man Kolumnen schreibt, natürlich immer mit sich herumträgt und oft danach merkt, wie sich etwas anreichert. Aber oft ist es auch so, dass wirklich an dem Tag, zum Beispiel der Sturm aufs Kapitol, das passierte wirklich am Tag vorher und dann schreibt man direkt darüber. Und dann kommen später natürlich Informationen dazu, die neu sind. Das habe ich dann auch teilweise ein bisschen nochmal angereichert, bevor wir das Buch rausgegeben haben. Aber ganz oft sind es wirklich Sachen, die sind einem sofort klar, darüber wie ich schreibe.
Sie haben jetzt schon gesagt, das sind Kolumnen aus 7 Jahren, von 2014 bis 2021. Wie nah oder wie fern war Ihnen denn dann dieses schriftliche Ich, als Sie die Texte jetzt nochmal zusammengestellt, wieder gelesen, überarbeitet haben?
Ja, das haben zum Glück andere Leute gemacht, die da gar nicht dabei waren und die eine Auswahl natürlich gemacht haben. Da gibt es tatsächlich Sachen, die sind einem schon ein bisschen ferngerückt, also weil es vielleicht um irgendeine Abstimmung geht, die schon halb vergessen ist und die sind alle rausgeflogen. Und es sind eigentlich nur die drin geblieben, die, soll ich sagen, die in gewisser Hinsicht auch ein bisschen zeitlos sind.
Sie ordnen Kolumnen an einer Stelle im Buch in 2 Traditionslinien ein. Kolumnen, schreiben Sie, sind entweder irre Predigten oder Soziologien des Alltags. Sind Ihre Kolumnen eins von beiden?
Ja, ich versuche immer so hin und her so 50-50 zu machen. Also es sind Satiren dabei, das sind manchmal auch sehr politische Sachen. Also wenn ich fast schon Propaganda betreibe gegen, in der Schweiz gibt es die direkte Demokratie, das ist sehr anfällig für Populismus und da schalte ich mich natürlich auch ein. Auf der anderen Seite gibt es tatsächlich Dinge, die man im Alltag erlebt, also zum Beispiel diese Probleme, die man immer mit der Deutschen Bahn hat, wenn man irgendwo hinfahren will oder Probleme, die ich als Regisseur immer wieder habe. Also wie geht man mit Schauspielern um, wenn man private Dinge auf die Bühne bringt? Wie geht man auch mit Skandalen oder mit Kritik um? Das sind so verschiedene Herangehensweisen, aber ich glaube, im Grunde Soziologien des Alltags ist natürlich immer etwas, was eine Lebensweise beschreibt, die man hat. Und das sind Dinge, die kommen wieder, zum Beispiel meine Beziehung zu Arbeiten in Afrika oder im Mittleren Osten. Das sind eigentlich Geschichten, da ziehen sich auch, das fand ich eigentlich das Interessanteste über die 7 Jahre, auch so Linien durch, die immer wiederkehren. Also man kann das auch quasi in der Weise lesen, dass man mich da auch verfolgen kann oder irgendwie diese Zeit verfolgen kann, die da vergeht.
Ja, Sie schreiben ja auch in einigen Kolumnen von Konfrontationen mit Ihren KritikerInnen, meist dann im Theaterkontext. Gibt es auch Kolumnen, wo Sie sich erinnern, dass es eine besonders rege Rückmeldung, vielleicht auch kritische Rückmeldung von ZeitungsleserInnen gab?
Das waren, glaube ich, zwei. Also einmal, da geht es ums Käkifrett. Das ist ein sehr berühmtes Schokoriegelprodukt aus der Schweiz, das es seit meiner Kindheit gibt, das ich für schrecklich trocken halte, das überhaupt nie revolutioniert wurde, dass sich Millionen von Kilos und Tonnen verkauft. Und das ist ein riesiger Exportschlager. Das ist nicht. Ich habe mich da ziemlich spöttisch über dieses Käkifrett geäußert. Ich glaube, ich habe es mit einer Mumie geöffnet, die zerfällt, wenn man das Pharaonengrab öffnet, was tatsächlich der Fall ist. Und da habe ich tatsächlich hunderte von Rückmeldungen bekommen, von ich hätte keine Ahnung, man müsste das mit Milch essen und so weiter. Und die andere Kolumne war interessanterweise über die Deutsche Bahn, wo ich sage, wenn jedes Mal, wenn es einen sogenannten Personenschaden auf der Strecke gibt und die Bahn anhält, dann müsste Deutschland eigentlich längst entvölkert sein. Und da haben sich ganz viele tatsächlich Lokomotivführerinnen und Lokomotivführer gemeldet und mir gesagt, das sei total unethisch, dass ich darüber einen Witz mache, weil sie seien alle tief traumatisiert, das würde wirklich passieren und so weiter und so fort. Und ich könne ja mal mitfahren mit ihnen und das habe ich dann tatsächlich auch gemacht.
Aber es ist keine Kolumne mehr draus geworden.
Übers Mitfahren nicht mehr, nee.
Ist für Sie denn das geschriebene Wort, hier ja auch das gedruckte, sogar das nachgedruckte Wort, ist das für Sie ein Medium des Austausches? Sie arbeiten ja eigentlich mit viel unmittelbareren Kunstformen noch als das geschriebene Wort.
Ja, ich meine, auch Stücke altern. Ja, ich habe viele Stücke, die laufen seit 10 Jahren. Und klar, da kann man noch Sachen ändern, kann es anpassen. Aber wie gesagt, ich finde es auch okay, wenn Dinge aus ihrem Moment heraus sprechen, wenn Dinge dann in eine Vergangenheitsform fallen. Ich glaube, das ist ja auch der Sinn eines Tagebuchs oder eines Kolumnentagebuchs, dass das wie, ja, dass es eine Geschichtlichkeit hat. Das fand ich eigentlich auch ganz schön. Es gibt auch Hoffnungen von mir, die sich nicht bewahrheiten. Ich bin auch auf ein, zwei Projekte gestoßen, die ich wirklich vergessen hatte, die ich da beschreibe, die ich entwickle, die dann nie zu Stücken geworden sind. Also es ist, ja, ich denke, das ist die Logik des Tagebuchs.
Sie offenbaren in Ihrer letzten Kolumne, die kann man nicht in diesem Band grundsätzlich unvorbereitet nachlesen, aber vor 3 Wochen in der Sonntagszeitung, dass Sie zu der Sorte Menschen gehören, die sich auf Partys ständig verabschieden und ankündigen zu gehen, ohne es also tatsächlich zu tun. Und in einer Kolumne von 2015 stellen Sie ein Tagebuch der Absurditäten in Aussicht. Denn wer nichts Aufregendes erlebt, schreiben Sie, der muss sich eben dieses Stilmittels des Absurden bedienen. Liegt dieses Tagebuch der Absurditäten schon in der Schublade?
Ja, das liegt tatsächlich in der Schublade. Es ist tatsächlich auch ein bisschen zu dick, also ich muss da noch ein bisschen dran rummachen. Aber ich habe eigentlich immer ganz viele Sachen aufgeschrieben, so tagebuchartig, die überhaupt nie einen Eingang gefunden haben, oft dann in Mails oder in irgendwelchen Facebook-Posts, die eigentlich überhaupt nie Eingang gefunden haben, diese Kolumnen, weil sie zu klein sind, zu spezifisch, eher kleine Splitter. Und ja, das gibt es, ist nochmal ein anderes Format.
So lang lesen wir grundsätzlich unvorbereitet 99 Texte über Kunst und Gesellschaft von Milo Rau. Herausgegeben haben es Rolf Bossert und Katja de Geest, erschienen im Verbrecher Verlag. Danke, Milo Rau, für das Gespräch.
Ja, vielen Dank. Vielen Dank.
Und wir bleiben am Theater. Rebecca Kricheldorf gehört zu den erfolgreichen Dramatikerinnen und Komödienschreiberinnen des Landes. Mehrmals wurde sie für den Mülheimer Dramatikerpreis nominiert, so auch in diesem Jahr mit ihrer Aschenputtel-Adaption Der Goldene Schwanz. Kricheldorf war zudem Hausautorin am Nationaltheater Mannheim und am Theaterhaus Jena. Geboren wurde Rebecca Kricheldorf 1974 in Freiburg im Breisgau. In Berlin studierte sie Romanistik und absolvierte dort den Studiengang Szenisches Schreiben an der Universität der Künste. In ihrem ersten Roman folgen Kricheldorfs Figuren nun dem titelgebenden Lustprinzip. Nach dem österreichischen Psychoanalytiker Sigmund Freud steht dieses Lustprinzip der Realität entgegen und verlangt nach sofortiger Triebbefriedigung. Wie das in Romanform klingt, weiß Shirin Suchitrawala.
Larissa ist Anfang 20 und flieht aus der Provinz in die Hauptstadt Berlin. Es sind die 90er Jahre, die Stadt hat sich leidlich wiedervereinigt und die Generation Lustprinzip richtet sich in den entstandenen Freiräumen ein. Die Dramatikerin Rebecca Kricheldorf setzt in ihrem ersten Roman, dem Berlin von damals, ein Denkmal. Diesem Sonderort für sonderbare Sondermenschen, wie es einmal heißt. Ein Jahr lang, von Winter zu Winter, schubst sie ihre triebgesteuerte Ich-Erzählerin von Bar zu Bar und von Niederlage zu Niederlage. Atemlos, fiebrig und mit dem Drive der Zeitform Präsens bewegt sich Larissa durch eine Stadt und ein Leben, in dem es egal ist, ob es 8 Uhr abends oder 8 Uhr morgens ist. Im Grunde genommen möchte Larissa nur lesen, doch sie rafft sich immer wieder auf, zum Kiffen, Koksen, fröhlich sein. Dazwischen gibt es jede Menge Sex, sehr oft allein, sogenannter Solo-Sex, und oft zu zweit mit Männern ihrer Wahl und Qual, denen sie sich schon mal unterwirft. 50 Shades of Grey, nun ja, in diesem Falle eher die Grauheit Berlins.
Friedrich Hains Lieblingsfarbe ist Grau. Die grauen Visagen verschwimmen mit dem Grau des Asphalts. Grau auch die Träume der wenigen ansässigen Singvögel. Die Ossis, grau, schleppen sich freudlos durch den Kiez. Sie sehen aus wie Fotos in alten Alben, die längst keiner mehr durchblättert.
Es sind Bilder wie diese, mit denen der Roman trumpft. Von anderen Menschen heißt es, sie wirkten in der Helligkeit des Tageslichts wie Romanfiguren, die sich im Genre geirrt hätten. Trotz dieser pointiert gebauten Sätze spricht die Erzählerin, als stehe sie am Tresen und rede drauf los. Umgangssprache und Slang durchziehen ihre Sätze. Man hört ihr irrsinnig gern zu, weil sie nicht doof ist und komisch dazu. Kricheldorf inszeniert ein gleichzeitig typisches und seltsames Frauenleben in ebenso bunten wie dunklen, immer aber realitätsgesättigten Episoden. Larissa teilt sich die Wohnung mit Lilly, die sich zeitweise beim Theaterregisseur Christoph Schlingensief verdingt. Immer wieder streift der Roman das Kulturleben. Christo und Jean-Claude verhüllen den Reichstag. Michel Houellebecq liest im literarischen Kolloquium am Wannsee. Der Film Pulp Fiction kommt ins Kino. Dazu werden haufenweise Bücher zitiert, von Allen Ginsberg über Philippe Djian bis zu Jörg Fauser. Die Kunstwelt dient als stabiles Referenzsystem und irgendwo zwischen Josef von Eichendorff und Quentin Tarantino verorten sich Roman wie Hauptfigur. Larissas Weg kreuzen viele kaputte Typen und noch mehr gescheite Loser, Taugenichtse. Larissa ist auch so einer, kein Geld in der Tasche, nicht den geringsten Antrieb, sich als Studentin zu etablieren und doch belesen und kulturell bewandert bis dort hinaus. Es sind die guten alten haste mal ne Mark-Zeiten, in denen man noch Klapse statt Psychiatrie sagte und No Future eine passable Zukunftsaussicht schien. Gestus und Tonfall erinnern an Stefanie Sargnagels Jugenderinnerungen dicht, die ebenso unverfroren und unmädchenhaft daherkommen. Ums Frausein und breitbeinigen Feminismus geht es auch bei Kricheldorf. Der Ex-Plattenladenbesitzer Vernon Subutex von Virginie Despentes kommt einen ebenfalls in den Sinn. Musik spielt in Lustprinzip eine tragende Rolle, Stichwort Techno. Was die Improvisationen des Jazz für die Literatur der Beat Generation waren, ist Techno für die Generation Lustprinzip. Dabei versteht es Kricheldorff herrlich, das damalige Lebensgefühl zu beschwören.
Lilly und ich liegen am Kanal. Hinter uns das durchfallbraune Urban-Krankenhaus. Die Sonne geht auf. Ein Mann in schwarzem Smoking, Typus 3 Tage durchgefeiert, läuft in sich versunken vor uns auf und ab. Er bleibt stehen, dreht um, steuert auf uns zu, schnorrt eine Kippe, wartet in den Kanal. Die Schwäne gucken dumm. Er schwimmt auf dem Rücken, die kalte Kippe im Mund zwischen Schwänen und Müll. Mann, sagt Lilly, wie sind wir hier nur gelandet?
Immer wieder durchkreuzt der Roman die Aufgekratztheit seiner Figuren mit triftiger Melancholie. Es lauert die Frage nach dem gelingenden Leben. Das Prinzip Lust trifft dann auf das Prinzip Wirklichkeit. Von der gewissen Stumpfheit, die es braucht, um das Leben zu meistern, erzählt der Roman wie nebenbei. Kricheldorff bündelt unterschiedliche Befindlichkeiten und bettet sie in einen rauschhaften Berlin-Roman. Heraus kommt eine rasante Liebeserklärung an eine großartig verkorkste Stadt.
Das sagt Shirin Sochitrawalla über Rebecca Kricheldorff, Lustprinzip, erschienen bei Rowohlt. Um 14 Uhr wurden heute die Nominierungen für den Deutschen Jugendliteraturpreis 2021 bekannt gegeben. Die KritikerInnen-Jury nominierte jeweils 6 Titel in 4 Sparten. In der Sparte Jugendbuch zum Beispiel Elisabeth Steinkellner mit Papier, Klavier oder Thomas Harding mit Future History 2050 in der deutschen Übersetzung von Edmund Jacobi. Die Jugendjury hat 6 Favoriten wiederum für ihren eigenen Preis gefunden. Darunter etwa der Star Trek-Schauspieler George Takei mit seinem Buch They Called Us Enemy, eine Kindheit im Internierungslager. Ausführlicheres zu den Nominierten für den Deutschen Jugendliteraturpreis 2021 gibt es am Samstag in unserer Sendung Bücher für junge Leser ab 16.05 Uhr. Hier im Programm geht es nach den Nachrichten weiter mit Forschung aktuell und dem digitalen Impfausweis. Das war der Büchermarkt mit Miriam C.